Hey, schön sind ihr da. Heute Abend, ich habe mich sehr gefreut, wo ich gesehen habe, dass ich in dieser Holy Spirit, wir sind ja in dieser Holy Spirit-Serie, oder Heiliger Geist, für diejenigen ohne Anglizismen. Wir sind in der Heiligen Geist-Serie. Und ich habe mich mega gefreut, wo ich gesehen habe, dass ich ein Predigt darf predigen in dieser Holy Spirit-Serie. Ich habe dann kurz gestockt, wo ich gesehen habe, was das genaue Thema ist. Es ist nämlich Taufe im Heiligen Geist. Und für die, die theologisch ein bisschen bewandert sind, ihr seid euch bewusst, das ist eine von den meist umstrittenen theologischen Fragen von den letzten 100 Jahren, ist Taufe im Heiligen Geist. Gibt es die? Wenn ja, wie? Oder wie nicht? Und es ist natürlich klar, dass das nicht so ein einfaches Thema ist. Aber ich habe grundsätzlich keine Berührungsängste mit dem Heiligen Geist, auch nicht mit der Taufe im Heiligen Geist. Die ersten 30 Jahre von meinem Leben habe ich in einer Pfimi verbracht, in einer Pfingstgemeinde, so in einer klassischen Pfimi. Und das heisst, ich habe schon als Teenager habe ich Sachen erlebt mit dem Heiligen Geist in den Gottesdiensten, wie es dort geheissen hat. Also mir kann nicht mehr viel weghauen. Und auch vieles, was du heute hörst und heute siehst, nichts Neues unter der Sonne. Das sind alles Sachen, die es schon seit einigen Jahren schon immer auch gegeben hat. Also von dem her gesehen, ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit diesen Sachen, auch mit dem Heiligen Geist. Und habe natürlich die Herausforderung gerne angenommen, als alter Pfingstler über das Thema Taufe im Heiligen Geist zu reden. Es ist auch wichtig, dass du weißt, ICF ist ja als Bewegung mittlerweile gegen die 60 Kirchen in Europa nicht Teil von einer Denomination. Wir sind nicht Teil von einer offiziellen Denomination. Heisst aber nicht, dass ICF irgendwo aus dem Nichts entstanden ist. ICF ist nicht einfach im Vakuum von irgendetwas entstanden, sondern ICF, die Kirchenbewegung, wo du jetzt heute Abend auch Teil davon bist, ist auch Teil von einer Tradition, die du im letzten Jahrhundert kannst nachforschen. Das letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, gilt allgemein als Jahrhundert vom Heiligen Geist. Wir feiern ja dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober ist da der grosse Reformationstag, wo man den Martin Luther und so weiter feiert. Aber ich möchte heute eigentlich über eine andere Reformation reden, nämlich die Reformation vom Heiligen Geist. Und das ist eigentlich anfangs vom 20. Jahrhundert, hat der Heilige Geist auf eine ganz frische, neue Art ist er ausgegossen worden. Und aus dem heraus ist vieles entstanden. Und ich habe gefunden, ich möchte die Message anfangen, indem ich ein bisschen über unser Erbe rede. Ich finde es wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen, was unser Erbe ist, damit wir auch verstehen können, warum wir sind, wie wir sind, warum wir glauben, was wir glauben. Wie gesagt, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also die späten 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, hat es eine katholische Ordensschwester gegeben mit Namen Elena Guerra. Sie ist auch Apostel vom Heiligen Geist, wird sie genannt. Darum sieht man in vielen Bildern, ist sie mit dieser Taube auch dargestellt als ein Zeichen vom Heiligen Geist. Die katholische Ordensschwester hat einem damaligen Papst, einem Leo XIII., sieht recht ähnlich aus wie unser Leo vom ICF, finde ich. Hat gewisse Ähnlichkeiten, hat einfach irgendeinen anderen Hut an. Aber sonst könnte es eigentlich ziemlich gut der Leo sein. Leo XIII. War damals der Papst. Und die Ordensschwester Elena hat dem Papst einen Brief geschrieben und hat ihn gebeten, dass er als Oberhaupt der katholischen Kirche dem Heiligen Geist wieder mehr Raum lässt. Und sie hat vorgeschlagen, dass man die sogenannte Pfingstnovene, das sind 9 Tage, wo man speziell über ein gewisses Thema betet, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, sind ja 9 Tage, falls du das noch nicht gemerkt hast, das sind immer 9 Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten. Und sie hat dann vorgeschlagen, dass man die Pfingstnovene, also 9 Tage Gebet für den Heiligen Geist, wieder einführt in der katholischen Kirche, weltweit. Der Papst, der Leo XIII., hat das tatsächlich gemacht. Er hat so eine Schrift herausgegeben, wo er grundsätzlich auch die Wichtigkeit vom Heiligen Geist wieder betont. Er hat aber nicht nur das gemacht, er hat am ersten Tag vom 20. Jahrhundert, am 1. Januar 1901, hat der Papst ein Gebet gesprochen und unter anderem hat er gebetet, dass der Heilige Geist Kirche und Welt soll erneuern. Am ersten Tag vom 20. Jahrhundert, 1. Januar 1901. Am gleichen Tag, in Topeka, Kansas, in Amerika, also nicht im Vatikan, sondern in Amerika, sind 100 Studenten von einer Bibelschule von einem Charles Parham zusammengekommen und sie haben die Apostelgeschichte studiert und sie haben gelesen, wie dort am Pfingsten der Heilige Geist runtergekommen ist mit Feuer und Kraft und was es alles bewirkt hat in der Apostelgeschichte. Und sie haben sich gefragt, warum ist das heute nicht mehr möglich? Vielleicht können wir auch heute beten, dass der Heilige Geist kommt und dass wir merken, dass er da ist und dass er mit Kraft auf uns fällt. Und so haben sie die Hände aufgelegt, haben gebetet und tatsächlich der Heilige Geist ist gekommen. Sie haben die fremden Zungen angefangen zu beten. Sie haben die Weissagung, sie haben die Gabe von der Heiligen bekommen. Und über die nächsten folgenden Wochen und Monate ist so eine kleine Erweckung entstanden in diesem Bible College. Da reden wir von 100 Studenten. Die sind dann nach und nach zurück in ihre Dörfer, ihre Städte. Und das hat sich dann umgesprochen, dass in dieser Bibelschule von Charles Parham der Heilige Geist irgendwo etwas macht. 4 Jahre später hat William Seymour, das ist ein schwarzer Pastor, hat davon gehört, was dort in Topeka, Kansas passiert. Er ist dorthin, hat das mit eigenen Augen gesehen. Er ist erfasst worden von dem Heiligen Geist, ist zurück nach Los Angeles, hat dort einen Killen übernommen an der Azusa Street. Für die, die ein bisschen Theologie bewandert sind, da leuchten euch jetzt natürlich Kronleuchter auf. Azusa Street ist von dem Tag an das Zentrum wurde von einer geistlichen Erneuerung, die ganz Amerika erfasst hat. Wir sehen es hier auf dem Bild. Es ist bis in die Zeitung gekommen. Du lesest dort, Pentecost has come. Das waren dann Schlagzeilen, dass der Heilige Geist ist ausgegossen wurde. Die Leute haben in Zungen angefangen beten. Sie haben prophezeit, es sind Heilige passiert. Gleich ist das Gebäude jetzt klein geworden, dass man hat müssen, in Zelten hat man sich müssen treffen. Da sieht man eine von diesen Zeltveranstaltungen. Und das war nicht einfach am Sonntagabend, sondern es war jeden Tag. Jeden Tag haben sie Celebrations gehabt. Das hat nicht mehr gehört. Die Leute sind nicht mehr heim, sind immer wieder neue Leute dazugekommen. Und der Heilige Geist hat sich mächtig zeigt. Und was krass ist, ist, aus dem heraus, anfangs vom 20. Jahrhundert, ist eine Bewegung entstanden, die sogenannte pfingstlich-charismatische Bewegung. Das war also nicht ein Strohfeuer, das nach 2-3 Wochen wieder erloschen ist. Du musst realisieren, wir haben auf der Welt rund 2,3 Milliarden Christen. Heute, je nach Zählweise, geht man bis zu 800 Millionen, also ein Drittel von denen gehören dieser pfingstlich-charismatischen Bewegung, die anfangs vom 20. Jahrhundert so richtig angefangen hat. Also eine krasse Wachstumsrate, wenn du dir das überlegst. In 100 Jahren ein Drittel von der Christenheit, die von dem Ursprung da an der Azusa Street in Los Angeles ist, erfasst wurde. Und in der Forschung, ich habe letztens einen Artikel gelesen im seriösen Tagesanzeiger, der ja nicht unbedingt bekannt ist als sehr christenfreundlich, aber auch sie haben einen Artikel geschrieben über, und jetzt habt ihr, ich bringe dir jetzt hier ein Fremdwort, das du in der richtigen Zeit wieder kannst brauchen. Ist immer gut, man hat so Fremdwörter, die man streuen kann, oder? Dann tut man so richtig interessant und wichtig. Sie reden von der sogenannten Pentekostalisierung des Christentums. Also morgen in der Schule, schrägst du auf, sagst du dem Lehrer, was meinen Sie eigentlich zur Pentekostalisierung vom Christentum? Hm? Musst schauen, was passiert. Du sie wahrscheinlich Strafzüge über. Aber was sie hier sagen, Pentekostalisierung heisst Pfingsten, Pentekost, Pfingsten. Also das Pfingstereignis hat Christentum eigentlich reformiert. Es ist wie eine Reformation. Und darum habe ich davon Reformation vom Heiligen Geist. Und natürlich, und das habe ich am Anfang gesagt, es tun sich jetzt natürlich Geister spalten über die Frage, wo der Ursprung von dieser pfingstlich-charismatischen Bewegung ist, eine Ausgüssung vom Heiligen Geist, wo das Reden in fremden Zungen und so weiter die Gabe verstärkt hat in dieser Umgebung. Und die Frage ist, macht das der Heilige Geist? Ist das etwas, was nur lokal passiert? Ist das gleich mit der Bekehrung? Über das streiten sich Theologen. Und ich möchte heute ein bisschen Klarheit in das Thema reinbringen. Ich möchte auch theologisch da ein Fundament schaffen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man Gottes Ordnungen versteht. Ich glaube, Gott setzt Ordnungen aus in seinem Wort, nicht um uns einzuschränken, sondern Gottes Ordnungen sind immer da, um uns freizusetzen. Und ich merke, wenn wir die nicht wissen, wenn wir die ignorieren oder uns auch nicht damit auseinandersetzen, dann glaube ich, verpassen wir, was Gott eigentlich genau möchte. Ich möchte jetzt darum die Frage mal beantworten, tauft der Heilige Geist, wenn ja, wie? Ich möchte es folgendermaßen aufzeigen. Ich glaube, dass die Bibel von 3 unterschiedlichen Taufen redet. Und ich möchte mit euch durch das durchgehen. Die erste Taufe, die ich glaube, die Bibel davon redet, ist folgende. Der Heilige Geist tauft in Jesus. Das ist die erste Taufe. Ich glaube, das ist auch die, die ziemlich unumstritten ist, auch in diesem Raum. Und zwar heisst das Folgendes: Wenn du dich für Jesus entscheidest in deinem Leben, dann kommt der Heilige Geist und wohnt in dir. Er kommt also und nimmt Wohnung in dir. In dem Moment, wo du dich entscheidest, dass du dein Leben möchtest mit dem Jesus leben. Wir lesen das in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib von Christus getauft. Also der Heilige Geist ist das Subjekt, der was macht. Er tauft uns in den Leib Christi. Ich werde den Vers aus Römer 8, 9 lesen, wo das bestätigt. Es heisst dort Folgendes: Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Also was der Vers sagt, ist ein Beweis, dass du eben zu dem Jesus gehörst, also dein Leben dem Jesus übergeben hast, ist eben, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Von dem Moment an, wo du dich entscheidest, ein Leben mit dem Jesus zu leben. Und was macht der Geist? Das lesen wir im nächsten Vers. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber lieber Vater. Schau, wenn du dich für Jesus entscheidest, das ist die erste Taufe, dann kommst du in eine neue Position vor Gott. Du bist vorher getrennt von Gott durch den Sündenfall. Und wenn du den Tod von Jesus annimmst, wirst du neu in eine Position vom Sohn und von der Tochter Gottes gesetzt. Und darum kannst du dann sagen: Aber lieber Vater. Das ist so ein Ausdruck, wo ein Kind seinem Vater sagt. So, dort, wo eine Beziehung da ist, sagst du: Aber lieber Vater. Warum? Ich bin wieder angenommen in die Familie durch das Blut von Jesus, das ich angenommen habe. Das ist die neue Position, die bei dieser ersten Taufe oder eben Bekehrung, sagen wir dem, passiert. Und es heisst nachher da: Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das, was der Heilige Geist macht, wenn du dich für Jesus entscheidest. Dem sagen wir die sogenannte Heilsgewissheit. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich liebt, dass deine Sünden dir vergeben sind und dass du das ewige Leben überkommst durch den Tod und die Verstehung von Jesus. Und das macht der Heilige Geist in dir. Das ist die erste Taufe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich möchte dir sagen, heute am Abend, wenn du da bist und du hast die Heilsgewissheit nicht oder du hast den Schritt nie gemacht, dein Leben dem Jesus geben, dann möchte ich dir in ein paar Minuten die Möglichkeit geben, den ersten Schritt zu machen. Die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ist, dass du dich entscheidest, den Heiligen Geist zu wirken, dass er dich zieht zu dem Jesus und du das Leben dem Jesus übergibst. Und so ein neues Leben kannst du anfangen mit ihm. Das ist also die erste Taufe. Die zweite Taufe, die Bibel lehrt, das ist auch eine, wo wir uns alle werden eins sein, wir werden sie heute sogar machen, das ist Jünger taufen mit Wasser. Und ich habe extra meine Sonntagsschrift vorgeholt, damit du das lesen kannst. Die Jünger taufen mit Wasser. Wassertaufe. Wir lesen es da zum Beispiel, Matthäus 28, 19. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sagt Jesus der Jünger und er sagt, tünt er taufen mit Wasser. Also die Jünger. Und Jünger sind heute mehr. Du und ich, der Thomas, der tauft, oder andere, die heute werden taufen. Sie werden Leute hier innen taufen in Wasser. Und das ist mir wichtig jetzt zu sagen, für deine Errettung brauchst du Taufe nicht. Das ist mir wichtig. Wir glauben nicht, dass Taufe ein Sakrament ist, wie die katholische Kirche lehrt. Das heisst, wenn du nicht tauft bist, bist du nicht gerettet. Das ist nicht so. Das Einzige, was du brauchst, um gerettet zu werden, ist Bekehrung. Taufe ist ein Zeichen. Aber es ist mir wichtig zu sagen heute am Oben, es ist mehr als ein Zeichen. Unterschätzt nicht die Kraft von der Taufe. Was machst du in der Taufe? Nachdem du durch die erste Taufe die richtige Position wieder hast, als Sohn und Tochter von Gott, tust du in der Wassertaufe sagen, mein altes Leben lohne ich hinter mir und ich gehe ins Neue rein. Nun, du machst das öffentlich, Also vor der sichtbaren Welt und vor der unsichtbaren Welt. Und unterschätze nicht, was für eine Kraft das ein Zeichen hat, wo du vor Gott und Menschen machst. Das ist gleich, wenn du ein Eheversprechen machst. Verstehst du? Du kannst auch geheiratet sein ohne Eheversprechen in der Kirche. Das geht. Das ist sogar rechtlich verhebt das. Aber unterschätze nicht, was für eine Wirkung das hat, wenn du in der Kirche stehst und vor Gott und den Menschen sagst, ja, ich will. Das ist eine Deklaration, die du rausgibst. Und ich möchte dir einfach sagen, unterschätze nicht die Kraft der Taufe. Verstehst du? Bei der Taufe sagst du, das alte Leben lohne ich hinter mir. Das ist das Bild aus dem Alten Testament, wo das Volk von Gott 400 Jahre in der Sklaverei waren in Ägypten. Sie werden von Gott rausgeführt, er teilt das Meer, wo aus Wasser war. Sie laufen durch das Wasser und hinter ihnen geht das Wasser über ihre Finden wieder zu. Und ihre Finden versaufen im Wasser. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das ist ja gar nicht richtig passiert, beziehungsweise das ist einfach so ein laues Wasser, so 30 cm, ist gar nicht so ein grosses Wunder. Dann ist halt das Wunder, dass eine ganze ägyptische Armee in 30 cm Wasser versauft. Ist mir eigentlich gleich, was Wunder ist, verstehst du? Es ist so oder so ein Wunder. Okay. So ganz nebenbei. Darum, schau, wenn du als Kind bist getauft worden und du hast dich nachher für Jesus entschieden, dann lass dich noch einmal taufen. Weißt du warum? Weil ich glaube, es gibt göttliche Ordnungen. Und göttliche Ordnungen sind da, um freizusetzen. Das heisst, zuerst entscheidest du dich für Jesus. Und das ist ein freier Entscheid, den du triffst als erwachsene Person. Ich habe die Entscheidung getroffen, 1984, dann, wenn der Thomas auf die Welt kam. Da bist du ein Hosenscheisser gewesen. Ich, schon gerettet. Ja, 11 Jahre Vorsprung. Ich war dann 11 gewesen, 1973 Jahrgang. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich einfach dort, an dem oben, war übrigens auch eine Zeltevangelisation. Ich schmecke noch das Gras. Also das Gras. Das, was wächst. Nicht das, was man raucht. Das Gras von dieser Evangelisation. Und ich weiss noch, wenn ich als Elfjähriger dort gehockt bin, und es war ein Aufruf, und ich wusste, der Heilige Geist meint mich. Und ich bin christlich aufgewachsen, verstehst du, mit den Kindern aufgewachsen, Jungschi, alles, das ganze Programm. Ich habe gewusst, um was es geht. Aber an dem oben habe ich gewusst, es ist dran. Der Heilige Geist ruft mich. Ich treffe den Entscheid. Das ist das. Und als nächstes habe ich mich dann entschieden, mich zu taufen. Dazu mal in der Pfingstgemeinde, da musste ich noch einen weißen Talar anlegen. Du sagst, das war noch ein bisschen peinlich. Und das machen wir ja heute nicht mehr so. Mal! Nein, heute kommst du einen Neoprenanzug, über habe ich gehört. Nein, ich muss sagen, es ist hardcore, wirklich. Also, dass ihr in die Aare gehen und taufen, da, also Hut ab, wenn ihr einen Hut habt, würde ich jetzt abziehen. Weil, was ich eben realisiere, und darum sage ich, unterschätze nicht die Kraft der Taufe. Wir haben das ein bisschen verloren in unserer heutigen Zeit. Wir entscheiden uns für Jesus, das ist klar. Aber dort Wassertaufe, ja, irgendeine. Also, wenn der Moment gerade passt, wenn irgendwie die Wassertemperatur einigermaßen okay ist, wenn das und das, irgendeine mache ich dann den Glaubensschritt von der Wassertaufe. Hey, das siehst du in der Bibel nie nicht. Die Leute haben sich für Jesus entschieden, sie haben sich taufen im Wasser. Warum? Weil das ist eine ganz logische Folge. Da sagst du ja zu Jesus und da sagst du im alten Leben, du hast nichts mehr mit mir zu tun. Ich möchte dich ermutigen, heute am Abend, wenn du noch nicht tauft bist, du kannst dich auch noch spontan taufen. Und darin ist nicht so kalt. Ich habe keine Eisbären gesehen, ich habe keine Eisberge gesehen vorbeischwimmen. Solange du nicht den Pickel musst, nicht zum Aufschlagen, hast du keine Entschuldigung. Also man kann sich heute am Abend auch spontan taufen. Wir haben Badhosen dabei, gell, alles, volles Programm, also du hast keine Entschuldigung. Und ich möchte dir einfach das wärmstens empfehlen, nicht als, weil ich dir sage, du musst es machen. Weißt du, Gott macht dir ja nicht Gesetzli, einfach damit du Gesetzli erfüllst, das interessiert ihn überhaupt nicht. Was er möchte, ist, dass du erlebst, was für eine Kraft, dass in dem innen ist. Er hat sie aus einem Grund gesetzt. Also lass uns das machen. Also ich denke, die ersten zwei Taufen, die sind einigermaßen okay, die sind nicht so umstritten. Jetzt kommen wir zu der dritten Taufe und dort fängt es natürlich an. Die dritte Taufe, die ich glaube, die Bibel lehrt, ist folgendes. Jesus tauft mit oder in, das ist eine Präposition, Heiliger Geist. Jesus tauft mit dem oder im Heiligen Geist. Vielleicht hast du schon realisiert, am Anfang des Neuen Testaments gibt es vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die erzählen alle über das Leben von Jesus. Alles ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass nicht immer alles genau gleich drin steht. Was du vielleicht nicht realisiert hast, ist, es gibt nur 5 Sachen, die in allen 4 Evangelien vorkommen. Nur 5, das ist wenig. Geburt, Tod und Auferstehung von Jesus. Die 3 kommen in allen 4 Evangelien vor. Und das ist Kernstück vom Evangelium, verstehst du? Also das ist das, was du musst irgendwo begriffen haben. Wenn irgendetwas musst du begreifen aus der Bibel, dann das. Sonst nichts. Aber das. Also die 3 Sachen kommen in allen 4 vor. Dann die Speisung von den 5'000 kommt in allen 4 vor. Beim einen ist es glaube 4'000, der hat aber nicht richtig gezählt. Die anderen haben 5'000. Das ist das Prinzip vom Leben mit Gott, verstehst du? Du gibst da, was du hast und er gibt es obendrauf. Ich glaube, das ist ein Lebensprinzip, wo Gott wichtig ist, dass man das lernt. Und das 5., was in allen Evangelien vorkommt, ist Taufe im Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn etwas mehrmals wiederholt wird, dann ist es, glaube ich, Gott wichtig, dass wir es verstehen. Verstehst du? Ich bin ein Vater von 2 Kindern. Und wenn ich Sachen immer wieder wiederhole, dann ist es, glaube ich, wichtig. Es bewirkt zwar meistens nichts, aber meine Kinder wissen wenigstens, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig. Ja, ich sage es. Immer wieder. Ich glaube, es ist Gott wichtig, dass wir verstehen, dass Taufe im Heiligen Geist etwas völlig Natürliches, Normales ist, das er zu unserem Gewinn uns gegeben hat. Und ich lese einen Vers aus Matthäus. Ich hätte, wie gesagt, aus den anderen 3 Evangelien den Vers können lesen. Ich lese jetzt den aus Matthäus 3,11. Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Das ist Johannes der Täufer, der hier redet, der ja vor Jesus auftreten ist. Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Also Johannes der Täufer redet über den Messias, er redet über Jesus. Und jetzt kommt der Vers. Er wird euch mit oder in dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also was der Johannes der Täufer hier sagt, ist, ich taufe mit Wasser, aber Jesus, er tauft mit dem Heiligen Geist. Du kannst jetzt theologisch, lassen wir mal Theologie mal auf der Seite für einen Moment. Wenigstens grammatikalisch kannst du einig sein mit mir, dass das Erste und das Dritte nicht das Gleiche ist. Grammatik. Ich bin nie so gut in der Grammatik, aber Subjekt, das habe ich noch verstanden. Das ist ja der was tut, oder? Glaub, Subjekt, keine Ahnung. Ich sage lieber nichts, ich bin schlecht in der Schule. Da heisst, der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Da heisst, Jesus tauft im Heiligen Geist. Also rein grammatikalisch kann das schon nicht das Gleiche sein. Es ist ein anderes Subjekt, das macht. Beim Ersten ist der Heilige Geist, der uns tauft in der Liebe Christi, wo wir unser Leben dem Jesus übergeben. In der dritten Taufe ist Jesus, der seine Jünger tauft im Heiligen Geist. Und jetzt kommen natürlich hier verschiedene Einsprachen. Es gibt die, die sagen, ja, aber Johannes der Täufer hat das natürlich über die Jünger geredet. Also die Jünger, ja, die sind schon getauft worden vom Heiligen Geist. Aber mehr jetzt hier später, das betrifft uns nicht. Interessanterweise, ich habe euch gelesen aus Matthäus 3. Die Jünger sind erst in Matthäus 4 sind die berufen worden. Also in dieser Zeit hat es noch gar keine Jünger gegeben. Also wenn Johannes der Täufer sagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, dann sagt er das allen, die dann zugelassen haben. Und nicht diesen 12 Jünger, die sind da noch gar nicht auf dem Plan gewesen. Da gibt es natürlich die sagen, ja klar, da redet er über das erste Pfingsten. Oder Apostelgeschichte 2, die 120, hat in dem Raum oben gewartet, eben die 9 Tage zwischen der Auffahrt Christi und Pfingsten. Sie haben gebetet und dann da hast ja du sicher da pyrotechnisch alles Feuer abbekommen, halb heute abgefackelt. Dann sagen sie, das ist natürlich das Einzige, das Pfingstereignis. Das ist dann passiert und das hat sich nie mehr wiederholt. Da habe ich einen Einspruch. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, sehe ich 4 Stellen, wo genau das passiert. Menschen entscheiden sich für Jesus, sie lassen sich taufen im Wasser und sie werden tauft im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19. Das sind 4 Stellen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, klar, das ist alles so um Pfingsten herum, das sind so Nachbeben von dem Pfingstereignis. Hast du realisiert, dass Apostelgeschichte 8 5 Jahre nach Pfingsten ist? Apostelgeschichte 10 ist 10 Jahre nach Pfingsten. Apostelgeschichte 19 ist 25 Jahre nach 1. Pfingsten. Und dort passiert genau das Gleiche. Also nicht einfach nur gerade ein paar Wochen dort, wo der Heilige Geist ein bisschen crazy dort in Jerusalem sein Ding gemacht hat. Ich möchte euch mitnehmen in diese Stelle, weil ich finde es noch interessant, dass dort der Paulus, der grosse Apostel Paulus, ist der, der dort die Leute trifft. Apostelgeschichte 19. Apostel Paulus ist ja, der hat 2/3 vom Neuen Testament geschrieben. Wenn irgendeiner da innen mehr geschrieben hat, soll er sich schnell melden, dass man einfach schnell nicht. Es hat auch kein anderer Theolog nach ihm so viele Teile von der Bibel geschrieben. Also der Apostel Paulus, er ist der Mann, wenn es um Theologie geht. Und wir lesen hier Folgendes in Apostelgeschichte 19. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Er hat ja dort seine Reise gemacht, Kirchen gegründet. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Jetzt musst du noch einmal überlegen, das ist 25 Jahre, nachdem der Heilige Geist in Jerusalem das erste Mal vom Himmel oben runtergefallen ist und dort Sungengebet und alles passiert. 25 Jahre später. Also die Leute sind irgendwann, haben sich die für Jesus entschieden, haben sich bekehrt. Sie sind ja, werden als gläubig bezeichnet. Sie haben also an Gott geglaubt, wie auch immer sie zum Glauben gekommen sind. Und jetzt fragt der Apostel Paulus Folgendes. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Jetzt, Apostel Paulus, hast du deine Theologie nicht ganz richtig? Wir sind uns ja einig, wenn du gläubig wirst, kommt der Heilige Geist. Das ist ja der, der dir die Heilsgewissheit gibt, der dir sagt, du bist ein Sohn und eine Tochter vom Heiligen Geist. Also wenn der Paulus da fragt, haben wir den Heiligen Geist empfangen, dann meint er sie wahrscheinlich etwas anderes als die erste Taufe. Und die Antwort, nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also er fragt sie, hey, was ist eigentlich gelaufen, wo die gläubig geworden sind? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und schlussendlich lassen sie sich taufen im Wasser, Schritt 2, das haben sie auch noch nicht gemacht. Und es heisst dann dort, als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Also es hat ein Zeichen gegeben, wo der Heilige Geist ist gekommen. Man hat es von außen her gesehen, dass etwas passiert. Und du kannst durch die Bibel durchgehen, das Zeichen, das du am meisten siehst, wo uns zeigt, dass die Taufe im Heiligen Geist passiert ist, ist das Reden in fremder Zunge. Das wird das Thema sein vom nächsten Sonntag. Ich möchte da nicht vorgreifen. Der Thomas, ich nehme an, du wirst drüber. Wie? Der Leo. Himself. Meine Güte. Ihr werdet nächsten Sonntag Message hören darüber. Ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte auch sagen, für mich ist das Reden in fremden Zungen nicht notwendig, dass du Taufe im Heiligen Geist überkommst. Also entspann dich in dem Innen. Aber ich glaube, dass das ein Zeichen ist, warum du gibst Kontrolle über dein Leben und Zungen, etwas, was wir selber nicht einmal richtig kontrollieren können, nimmt Gott und er kontrolliert es. Und er redet und nicht mehr du redest. Ich glaube, das ist für mich so das starke Zeichen, dass eben das Reden in Zungen ein Zeichen ist von der Taufe im Heiligen Geist. Aber es ist wie Taufe, es ist ein Zeichen. Und es ist nicht das, wo der einzige Beweis ist. Ich glaube, da gehen wir im ICF ein bisschen mit der klassischen pfingstlichen Theologie auseinander. Ich möchte euch aber zeigen, ich habe euch gesagt, die göttliche Ordnung, die hat Gott gesetzt. Ich glaube, Gott hat Ordnungen gesetzt. Durch sein Wort finden wir viele so Ordnungen, die uns freisetzen. Weil noch einmal, was sagt die Ordnung? Erstens, du kommst in eine neue Position vor Gott. Du bist ein Sohn und eine Tochter. In der Taufe im Wasser sagst du, das alte Leben soll sterben. Ich gehe ins Neue. Und die Taufe im Heiligen Geist gibt dir Kraft, um im Neuen innen zu wandeln. Also es ist eine ganz logische Reihenfolge, die Gott uns gibt. Und ich glaube, wenn wir die befolgen, dann setzt das etwas frei in unserem Leben. Und es muss uns nicht erstaunen, dass genau die Reihenfolge bereits im Alten Testament sichtbar ist. Also ganz weit bevor dass Jesus überhaupt da war, bevor das Pfingsten überhaupt passiert ist, das erste Mal, hat Gott uns schon im Alten Testament das Muster gezeigt, und zwar in der Stiftshütte. Die Stiftshütte war so ein Zelt, wo in der Wüste ist aufgestellt war, in der Mitte vom Volk von Gott. Das Volk von Gott hat ja 40 Jahre lang in der Wüste sind die da rumgewandert. Und Gott hat sich entschieden, ich möchte meine Gegenwart in der Mitte von meinem Volk haben. Und so haben sie immer das Zelt aufgestellt und im Inneren von dem Zelt hat Gott gewohnt. Dort war seine Gegenwart. Und das Ziel war, dass die Priester, die dazu mal Mittler waren zwischen Gott und Menschen, in die Gegenwart eintreten und für die Menschen quasi vor Gott Opfer bringen und so weiter. Heute, nach dem Kreuz, können wir selber in die Gegenwart Gottes treten, aber es ist eigentlich das Gleiche. Unser Ziel im Leben ist, dass wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen, dass wir in seine Gegenwart eintreten. Wenn jetzt aber ein Priester in das Heiligtum hineingegangen ist, hat er eine klare Reihenfolge müssen befolgen. Und zwar als erstes, und du siehst hier mit dem goldigen Kessel, hier, das ist der Brand Brandopferaltar. Es wird hier mit dieser Feuerschale hier, dargestellt. Und zwar als erstes mussten sie an diesem Brandopferaltar ein Tier schlachten. Das Blut vom Lamm musste vergossen werden. Zur Vergebung der Sünde musste das jeder Priester machen. Für sich, aber auch für das Volk. Als nächstes war so eine bronzene Wasserschale, wie gesagt, mit Wasser drin. Und was die Priester als zweites machen mussten, sie mussten sich waschen. Sie mussten Wäschungen machen. Auch hier als Zeichen, ich tue mich rein waschen, bevor ich in die Gegenwart Gottes hineingehe. Und wenn du da siehst, es scheint hier gewisse Parallelen zu geben. Das erste, da geht es um Jesus am Kreuz jetzt für uns. Da waren es die Opferungen. Hier waschen sie sich. Und bevor sie reingegangen sind, hat es so eine Krug mit Öl. Und sie mussten sich mit dem Öl besprengen, auch als ein Zeichen von der Heiligkeit. Sie mussten sich besprengen. Und im Alten Testament ist Öl immer ein Bild für den Heiligen Geist, für den Geist von Gott. Also nachdem sie diese drei Sachen gemacht haben, das mussten sie immer wieder wiederholen, bevor sie ins Zelt hineingegangen sind, haben sie durch den Vorhang durch können und sind ins Heiligtum. Ups. Und haben dort am Brand, am Altar, haben sie dort irgendwie da die Räucheraltar und so weiter gemacht. Und du musst einfach wissen, im Alten Testament, wenn ein Priester die Reihenfolge nicht eingehalten hat und dort reingegangen ist, ist er gestorben. Ist er gestorben. Warum? Die Bibel sagt uns, wir können nicht vor einen heiligen Gott treten, wenn wir selber nicht heilig sind. Und Gott hat im Alten Testament ganz klare Formen gegeben, wie man sich heiligen kann, damit man seine Gegenwart überhaupt aushält. Jetzt sind wir am anderen Ende vom Kreuz. Das ist mir klar. Verstehst du? Ich habe es gesagt. Grundsätzlich, du brauchst nur Schritt 1. Das ist alles, was du brauchst. Der Vorhang ist zerrissen. Wir brauchen keine Priester mehr. Du kannst in die Gegenwart Gottes eintreten. Ich merke, dass viele Christen das haben sie gemacht, das ist klar. Du hast dich für Jesus entschieden, irgendein ist im ICF oder nicht. Du hast dich entschieden, das Leben mit Jesus zu leben. Hast abgehökelt. Bei der Wassertäfe sind wir schon ein bisschen, eben, wir haben schon darüber geredet, Wassertemperatur und so weiter macht ein bisschen Unterschied. Aber irgendein schaffen wir das meistens auch, Wassertäfe. Was ich aber merke, ist, dass viele Christen hier ein bisschen einen Bogen machen, sie sneaken so ein bisschen um das Fläschchen hier, oder? Vielleicht, weil du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, vielleicht, weil du gehört hast von irgendwelchen Orten, wo der Heilige Geist irgendwie komisches Zeug gemacht hat. Vielleicht hast du es persönlich erlebt. Wie auch immer. Ich merke, dass viele Leute da gewisse Prägungen mitbringen. Oder vielleicht ist es auch Unwissen. Einfach Unwissen, weil du aufgewachsen bist, vielleicht in einer Gemeinschaft, wo der Heilige Geist relativ wenig Raum hatte. Und so merke ich, dass viele das zwar gemacht haben, sie haben sich taufen, alles tiptop. Und dann geht man da rundherum und geht in die Gegenwart Gottes rein. Und irgendwie sind wir erstaunt und überrascht, dass unser Glaube so tot ist. Dass wir so keinen Sieg haben. Weißt, die Bibel redet davon, dass wir Überwinder sind. Ja, mehr als Überwinder. Und in unserem Leben, sehr häufig, erleben wir so wenig davon. Wir fühlen uns trocken, wir fühlen uns weit von Gott. Und wir gehen zwar in die Gegenwart, vielleicht jeden Sonntag wieder im Worship, versuchen wir wieder, durch den Vorhang durchzugehen, aber irgendwo haben wir das Gefühl, wir dringen nicht durch. Könnte es das sein, dass wir die dritte Station verpasst haben? Dort, wo Gott sagt, hey, ich möchte euch füllen. Ich möchte euch taufen mit dem Heiligen Geist. Taufen heisst ganz innen. Nicht nur ein bisschen. Taufen heisst, hey, ich möchte das ganze Leben. Ich möchte es füllen. Ich möchte Kontrolle übernehmen über dein Leben. Ich möchte, dass du Kraft empfängst für das Neue, für dein Leben. Ich möchte, dass du ein Überwinderleben lebst. Wo du Zeichen und Wunder erlebst in deinem Umfeld, in deinem Leben. Und das können wir nur, wenn wir uns erfüllen von dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich ermutigen und ich möchte heute wirklich, dass wir uns Zeit nehmen zu beten. Ich glaube, dass Gott heute, wie dort in Topeka, Kansas oder wo auch immer das ist, weißt, Gott ist zum Glück nicht an Raum und Zeit gebunden. Das Einzige, was er von uns möchte, ist, dass wir empfehlen. Dass wir Angst ablehnen. Ich glaube, was uns häufig hindert für den dritten Schritt ist Stolz und Angst. Die zwei Sachen. Eben Angst, weil du Sachen gesehen hast, die du nicht willst. Und Stolz, du möchtest nicht Kontrollen abgeben. Schlussweit. Ich möchte sagen, heute am Abend, entspann dich. Es heisst dort, Jesus tauft im Heiligen Geist. Es ist Jesus, der tauft. Er will nicht Sachen mit dir machen, die du nicht möchtest. Also vergiss den mit dem komisch. Der Heilige Geist, der kennt dich. Und Jesus kennt dich. Und er wird dich nicht überfordern. Was er möchte, ist, er möchte, dass du ein siegreiches Leben kannst leben. In der Kraft vom Heiligen Geist. Ich möchte beten, und bevor dass ich für die Taufe im Heiligen Geist bete, möchte ich für etwas anderes beten. Lass uns alle unsere Augen schliessen und unsere Köpfe neigen, dass wir die Privatsphäre voneinander können wahren können. Ich möchte dir die Frage stellen. Ich habe von dieser ersten Taufe geredet. Ich habe von dieser Heilsgewissheit geredet. Ich habe davon geredet, dass es den Moment gibt in jedem Leben, wo wir vor der Entscheidung sind, wie ich im 1984 in dem Zelt gewusst habe, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich einfach mein Leben dem Jesus übergebe. Ich habe dann, wie gesagt, ich bin dann 11, ich habe noch nicht genau gewusst, was das alles genau bedeutet, aber ich habe gewusst, es gibt einen Gott im Himmel, der mich liebt. Und er hat seinen Sohn geschickt am Kreuz. Ist er gestorben für mich. Und vielleicht bist du da heute am Abend und du hast die Heilsgewissheit nicht. Du hast vielleicht den Entscheid nie getroffen. Oder du hast ihn vielleicht mal getroffen, wie auch immer, aber du kannst nicht, wie im Römer steht, der Geist gibt uns eine innere Gewissheit, dass ich ein Sohn und eine Tochter von dem Gott im Himmel bin. Wenn du das bist heute am Abend und du möchtest aber den Schritt gehen, du möchtest die erste Taufe, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, jetzt die wichtigste Entscheidung von deinem Leben zu treffen. Wenn du da bist und du sagst, jawohl, ich möchte ein Leben anfangen mit dem Jesus, dann zeig mir es kurz mit meiner Handzeichen. Aber dass ich es sehe, dass ich für dich am Beten, jawohl, ich habe deine Hand gesehen. Wenn du da bist und du sagst, ich möchte das. Ich möchte den ersten Schritt machen in ein Leben mit dem Jesus. Dann zeig mir es mit einer Hand. Ich habe eine Hand gesehen. Jawohl, deine Hand gesehen. Ist sonst noch jemand da? Das ist die wichtigste Entscheidung. Das ist eigentlich die allerwichtigste Entscheidung in deinem Leben. Dass du die Vergebung von Jesus annimmst. Er hat das Blut vergossen für dich, damit du Vergebung kannst. Ist sonst noch jemand da? Jawohl, ich habe deine Hand gesehen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für die zwei Menschen, die heute oben die wichtigste Entscheidung getroffen haben, dass sie mir das Leben möchten, dir, Jesus, anvertrauen. Ich möchte dir danken, dass du ihnen vergeben hast, dass ihre Sünden vergeben sind und dass sie heute dürfen sagen, Abba, lieber Vater, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von dem Vater im Himmel. Und der Himmel freut sich über euch, über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt, sagt uns die Bibel. Und du hast dich heute entschieden, dein Leben nicht mehr alleine zu leben, sondern dem Jesus anzuvertrauen. Und ich möchte dir das zusprechen. Du bist eine geliebte Tochter von dem Gott im Himmel. Er liebt dich über alles, bedingungslos. So sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich. Amen. Wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, wir haben ein Gebetsteam auf der linken Seite, das dir gerne eine Bibel möchte schenken. Ich sage das darum, ich muss vielleicht ein bisschen leise machen. Ich sage das darum, ich habe das immer noch vom 1984. 18.11.1984 aufgeschrieben in meiner Bibel. Weil das ist ein Meilenstein, verstehst du? Und wenn wir dir eine Bibel schenken, dann hat das mit dem zu tun, dass du das Datum 17.09.17 reinschreiben kannst. Der Tag, wo du heimgekommen bist zu deinem Vater. Also geh nicht heim, ohne dass du die Bibel abgeholt hast, dass du vielleicht noch ein Gebet kannst in Anspruch nehmen von jemandem aus dem Gebetsteam. Ich möchte jetzt beten für all die, die da sind und sagen, hey, ich spüre so eine Trockenheit in meinem Leben. Ich habe das noch nie erlebt, dass der Heilige Geist mich tauft, dass er mich erfüllt, voll und ganz. Dann möchte ich dich bitten, dass du einfach an deinem Platz aufstehst. Wenn du das möchtest, empfohlen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte den Heiligen Geist. Ich möchte ihn, so wie ich es erzählt habe. Ich möchte, dass er mich ganz erfüllt. Dann möchte ich einfach ganz ein einfaches Gebet beten, heute am Oben. Und wenn du das möchtest empfangen, dann stand einfach auf, dort, wo du bist, an deinem Platz. Auch das ist wieder so wie ein Zeichen, verstehst du, wo du im Natürlichen ein Zeichen gibst dem Gott im Himmel. Jawohl, ich bin auf Empfang. Ich möchte das. Ich möchte, dass der Heilige Geist mein Leben so richtig füllt. Stand einfach auf, wo du bist. Das muss dir nicht peinlich sein. Es geht um dich. Es geht um dich, allein. Es geht nicht um den links, nicht um den rechts. Es geht ums Leben, wo du mit dem Gott lebst. Wo ich glaube, Gott dir noch mehr Vollmacht möchte geben, indem dass er wirklich dein Leben tränkt mit dem Heiligen Geist. Also wenn du da bist und das möchtest, dann stand einfach auf und streck deine Arme aus oder auf, so ein bisschen, einfach so als Zeichen, du bist auf Empfang, du möchtest empfangen. Wie wenn jetzt etwas vom Himmel oben an würde fallen. Und ich mache ganz ein simples Gebet, beten, du musst auch gar nichts machen. Du musst gar nichts machen, keine Angst. Du musst nichts machen, du musst nur empfangen. Und ich bete folgendes: Jesus, tauf deine Söhne und deine Töchter mit dem Heiligen Geist. Tauf sie. Komm, Heiliger Geist. Komm mit Kraft und mit Feuer über deine Kinder, die sich sehnen nach einem Leben, das gefüllt ist von dieser Kraft von Gott. Tu jetzt einfach empfangen. Lass uns einfach ein paar Minuten einfach empfangen. Empfang, was der Heilige Geist auch immer macht in deinem Leben. Vielleicht spürst du etwas physisch, vielleicht spürst du so eine Freude oder einen Frieden oder es kommen Tränen oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Was? Aber Empfang. Der Heilige Geist möchte Menschen taufen heute Morgen. Er möchte dein Leben ganz füllen. Mit Kraft, mit Feuer. Ich glaube, dass Menschen jetzt auch Gaben vom Heiligen Geist empfangen in dem Moment. Vielleicht spürst du es auch, wenn du einen Namen, vielleicht spürst du, es ist Gabe von der Heilung oder von der Weissagung oder vom Glauben. Oder ich glaube, Gott ist dran, seine Gaben auszuteilen. Gaben vom Geist. Empfang. Oder bitte auch Gott. Die Bibel sagt, wir sollen fragen und er wird sie uns geben. Bist du auch da heute Abend und du möchtest das, aber du hast wie das Gefühl, es steht etwas zwischen dir und Gott. Es ist wie wenn das Rohr verstopft wäre und es ist einfach noch etwas da. Dann möchte ich dich ermutigen, wir haben das Gebetsteam zu deiner Rechten, wir haben das Kreuz aufgestellt, wo du einfach kannst gehen und vielleicht ist es dran, dass du zuerst etwas ablatschst, dass du vor dem Kreuz etwas bekennst oder einfach, dass du Gebet in Anspruch nimmst, dass du einfach die Verstopfung kann weggehen und der Heilige Geist in dein Leben kann reinkommen. Dann lass uns in den nächsten paar Minuten die Band mit Songs anstimmen, wo wir einfach zusammen können worshipen. Wir wollen zusammen durch den Vorhang durchgehen. In die Gegenwart von Gott. Das ist unser Ziel. Dorthin gehören wir. Lass uns dorthin bewegen, in die Gegenwart. Lass uns einfach den Moment geniessen, auch in der Gegenwart vom Heiligen Geist. Nimm Gebet in Anspruch, wenn du das möchtest. Oder zum Kreuz gehen, wir haben das Abendmahl parat, wenn das etwas ist, was du jetzt möchtest tun. Lass uns einfach die nächsten paar Minuten so möglichst interaktiv und easy, locker, spontan das machen, was du spürst, was dran ist für dich.